Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir befinden uns ja jetzt auf der letzten Etappe des achtfachen Pfads, sozusagen auf der Zielgeraden, Silvia. Nun geht es ja um die Vertiefung im wahrsten Sinne der buddhistischen Praxis. Und wir werden uns heute mit der siebten Etappe der rechten Achtsamkeit widmen. Ich denke, die Achtsamkeit wird bei vielen Menschen hier schon bekannt sein. Sie hat ja doch einen Siegeszug in der westlichen Welt angetreten, wenn auch, vielleicht stimmst du mir dazu, eher in einer säkularisierten Weise, bedingt ja auch durch Jon Kabat-Zinn und seine Pionierarbeit der Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Von daher interessiert mich ganz besonders, da ich ja nun selbst Achtsamkeitslehrerin dieser Tradition bin von Jon Kabat-Zinn, interessiert mich ganz besonders, wie denn die traditionell buddhistische Meditation und die Praxis sich hier der rechten Achtsamkeit widmet.
Ja, ich möchte heute, das kann man natürlich auf unterschiedliche Weise präzisieren und so, aber sozusagen einig sind sie sich alle Traditionen, dass man beginnt mit der Achtsamkeit zuerst auf körperliche Prozesse, dann auf die Grundgefühle, angenehm, unangenehm, neutral, und die reaktiven Emotionen, wie man damit umgeht, auch manchmal heilsam. Dann die etwas länger dauernden Grundstimmungen, die uns prägen. Und vierter Bereich, die Gedanken, die inneren Bilder und so weiter. Also die vier sogenannten Grundlagen der Achtsamkeit, da sind sie sich alle einig. Ich werde heute aber noch einen zweiten Blick drauf werfen. Es gibt unterschiedliche Tiefe von Achtsamkeit. Und da komme ich dann im zweiten Teil meiner Rede drauf. Zuerst zum Begriff. Ich mag ja immer gerne die Begriffe. Achtsamkeit hat zwei große Bedeutungen. Das eine ist bemerken, was jetzt geschieht in der Situation, hier und jetzt. Und das zweite ist erinnern, was hilft und heilt. Das wird in der tibetischen Tradition sehr betont. Denn bemerken kann nicht urteilen. Das kriegt einfach mit, laut, leise, Druck, weich. Und manche Leute verwechseln das mit reinem Gewahrsein und denken, ach, das reicht doch, ich merke einfach, wie es mir geht, ganz authentisch hier und jetzt. Aber erinnern, was hilft, dazu muss man unterscheiden können. Das ist ein Weisheitsaspekt. Ist es jetzt heilsam? Ist es unheilsam? Natürlich, zuerst mal bemerkt man, ist es angenehm oder unangenehm? Das sind die sogenannten Grundgefühle. Angenehm, unangenehm, neutral. Und dann eben, ist es heilsam oder nicht? Schadet es mir, schadet es anderen? Ja? Und das ist ein ziemlich langer Prozess, bis man das genauer mitkriegt. Und eben diese Verwechslung von dem reinen Bemerken mit offenem Gewahrsein, das ist ein Problem. Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz auf die unterschiedlichen Intensitäten oder Ebenen von Achtsamkeit ein. Da sagen die Tibeter, also erst bemerken, was geschieht, hier und jetzt, ohne urteilen zu können. Zweitens erinnern, was hilft und heilt, unterscheiden zwischen heilsam und unheilsam. Und wenn man das länger übt, dann erlebt man ab und zu mal Momente, wo man sich nicht verwickelt. Und es wird in der indischen Tradition Zeugenbewusstsein genannt. Man kriegt einfach mit, Gedanken steigen auf, Gefühle steigen auf, Körperempfindungen steigen auf und gehen wieder. Und es wird sehr oft so gelehrt, auch wenn man Vipassana-Meditation lernt, dieses, es steigt auf, ist ein Moment da und es geht wieder. Man bemerkt also diese, oder erkennt, ist es schon besser, die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit jeder Erfahrung, unterschiedlich stark oder unterschiedlich deutlich, und bei manchen kommen sie gleich wieder, wenn man es bemerkt hat, ja, aber es ist eine unglaublich wohltuende Erfahrung, dieses, ich kann einfach mal zugucken, Und das Bild, was sie oft geben, hat auch Aya Khema oft verwendet, man sitzt am Ufer eines Sees oder eines Meeres und die Wellen kommen und gehen. Ja? Und die Wellen ist dann ein Symbol, eine Metapher, ein Gleichnis für Gedanken, Gefühle, für die vier Grundlagen der Achtsamkeit, Körperempfindungen, Grundgefühle, reaktive Emotionen, Stimmungen, Gedanken und so weiter. Das ist sehr schön und es gibt indische Traditionen, nicht buddhistische, aber primär indische, die sagen, das ist Befreiung. Wenn ich als Zeuge einfach da durchs Leben gehe, ich nehme alles wahr oder vieles wahr, sicher nicht alles, und ich bin nicht verwickelt. Da ist natürlich die Gefahr der Weltflucht, der Passivität, dieser Gleichgültigkeit und nicht, es ist kein Gleichmut, sondern eine Gleichgültigkeit, ist mir egal, ist mir wurscht. Ja? Und das ist natürlich nicht die Grundidee im Buddhismus. Und der Buddha hat es sehr betont, Leute, das ist eine wunderbare Erfahrung, dass ich einfach beobachten kann, was passiert, mal zugucken kann, nicht immer verwickelt bin, aber es geht weiter. Und das wird dann ein bisschen unterschiedlich beschrieben, aber ein großer tibetischer Lama, der noch in unserer Zeit gelebt hat, Urgyen Tulku, ist der Vater von Dzogchen Rinpoche und von Mingyo Rinpoche, Dzogchen Nyima Rinpoche, der, wo auch viele Vipassana-Lehrer hingefahren sind. Ich weiß, dass Jack Kornfield dort war, Goldstein war dort, Sharon Salzberg, alle sind zu ihm gegangen. Der hat gesagt, und die vierte Dimension von Achtsamkeit ist tiefe Einsicht. Tiefe Einsicht, eins mit Vertrauen. Also ich gehöre zum Ganzen dazu, ich bin Teil des großen Ganzen, alle Wesen haben Buddha-Natur, alle können erwachen, also eine große Zuversicht, aber auch eine Klarheit, die sieht, ja, Leiden gehört zum Leben. Die drei Daseinsmerkmale gehören einfach dazu. Es gibt Leiden, warum? Nicht nur Leiden, aber auch Leiden, weil halt alles sich immer verändert und es gibt keine Instanz, Anatta, kein Ich, als fixierte Institution, die Erfahrungen besitzt und kontrollieren könnte. Also ist es eine tiefe Weisheit, wird es oft genannt, Jnana, die erkennt, wie die Dinge sind. Und das wird dann zusammengefasst in den vier Siegeln des Buddha. Da hat der Buddha mal gesagt, wer über vier Dinge spricht, das redet über meine Lehre. Leiden, Unbeständigkeit, Unkontrollierbarkeit oder nicht, ich und den Frieden des Nirvana, weil ich aufhöre, mit dem zu hadern. Das Ende des Haderns ist Frieden. Das heißt nicht, dass es kein Leiden mehr gibt, dass Unbeständigkeit weg wäre oder dass ich es kontrollieren könnte. Das ist Fehlwahrnehmung, das ist ein Irrtum. Aber auch nicht, dass mir das egal ist, sondern ich lebe in der Welt und habe gleichzeitig das Vertrauen, dass ich damit umgehen kann. Und es sei die tiefste Dimension von Achtsamkeit, eins mit Weisheit, was einhergeht mit tiefem Vertrauen. In das Gute, die Möglichkeit, in allen zu erwachen. Ja, aber das ist natürlich eine Beschreibung. Und ist natürlich, mich tröstet es schon, dass es das gibt, diese Beschreibung. Aber der Weg dahin ist halt über die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist Übung. Und immer wieder merken, ja, mei, passiert was. Manchmal mag ich es, manchmal mag ich es nicht. Aber selbst wenn ich es mag, wenn mir das gefällt, was passiert, kommt sofort die Angst, dass es wieder aufhört. Ja? Oder wenn es eine Weile anhält, wird es mir langweilig. Also angenehme Gefühle sind nicht die Lösung. Und zusammengefasst könnte man sagen, Zustände oder Erfahrungen sind nie die Lösung. Sie sind hilfreich, also auch schöne Erfahrungen, wunderbar. Seligkeit, Nichtdenken, ja, das ist wunderbar. Ja, das sind tolle Erfahrungen, Lichterfahrungen, ist alles toll. Aber es sind Erfahrungen, die vergehen. Und das finde ich das Härteste bei der Praxis der Achtsamkeit, dass einem das mit der Zeit wirklich klar wird, hallo, ich dachte immer, ich erfahre dann großen Frieden. Und der ist immer da. Und es gibt kein Aua mehr. Aber das ist Kindergarten. Ich kann lernen, besser mit Erfahrungen umzugehen.
Da hast du ja aber tatsächlich einen grundlegenden Unterschied nochmal herausgearbeitet oder die Verkürzung, die ja häufig in der Achtsamkeitspraxis, wie sie jetzt hier im Westen auch in der säkularisierten Form gelehrt wird, ist dieses, was ja auch schon jede Menge ist, überhaupt wahrzunehmen, was ist. Das ist ja für uns in der modernen Welt also eine riesen Herausforderung, überhaupt wahrzunehmen, wie geht es denn meinem Körper, wie geht es meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Und dass das nicht genug ist und dass du ja auf diese ethische, ist ja auch eine ethische, ne, Komponente hingewiesen hast, dass der Zustand, so wie er ist, ja nicht nur hingenommen werden muss oder soll, sondern ja auch der Veränderung dann uns zur Verfügung steht. Ja. Und das ist ja ein ganz entscheidender Schritt hin zum Handeln, hin zum Verändern und zum Tun.
Aya Kema hat es wunderbar manchmal formuliert, ein bisschen berlinerisch, ein bisschen hart klang das, aber ich habe dann eben gedacht, die ist so alt wie meine Mutter, ist in Ordnung, die darf auch ein bisschen streng sein. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Also wenn ich unangenehme Gefühle erkenne, wenn ich Gier erkenne, wenn ich Varianten von Abwehr, von Gleichgültigkeit und so weiter, Neid, Eifersucht, die ganze Latte von reaktiven Emotionen, wenn ich da irgendwas erkenne, neigen wir natürlich mit unserem hohen moralischen Anspruch dazu, zu sagen, das darf nicht sein, das ist schlecht, weg damit. Also manchmal auch sehr stark über ich betont, ja, ich habe ein Bild von mir, wie ich sein soll und es geht nicht und dann ist schlecht. Und da fand ich das hilfreich, erkennen, nicht tadeln, das fand ich großartig, einfach nicht abwerten, nicht tadeln. Aber das Ändern habe ich dann immer dazu gefügt für mich, wenn es geht. Oder ein bisschen verringern oder ein bisschen lockern. Oder manchmal hat mir geholfen, mich gezielt von diesem negativen, aus dieser negativen Spirale mich gezielt abzulenken. Wenn ich dann irgendein schönes Zufluchtslied gesungen habe oder das Tara-Mantra gesungen habe oder gesagt habe, okay, ich bin jetzt neidisch, ich bin jetzt eifersüchtig, ich will das unbedingt haben, ich finde es unmöglich, ich habe viel Abwehr, ich werte ab und so weiter, gut. Das hilft nicht. Das tut mir weh, das tut den anderen weh, wenn ich es ausagiere. Also es bringt nichts. Okay, was könnte ich jetzt machen? Ich mache einen Spaziergang. Oder ja, ich singe ein Lied oder ich mache ein paar Körperübungen oder ich lenke mich gezielt ab. Es ist aber ein Unterschied, ob ich das gezielt mache oder ob ich es nicht aushalte und dann irgendwas anderes mache, aus Unruhe. Und ja, also ich finde es sehr hilfreich auch, dass ihr bei den vier Grundlagen der Achtsamkeit dann eben betonen, zuerst das Körperliche. Das kann man am besten mitkriegen. Und für uns im Westen ist das eine unglaublich wichtige, ein wichtiger Hinweis, weil wir so dazu neigen, uns ganz von Gedanken und Vorstellungen und Erwartungen leiten zu lassen. Also wir sitzen am Computer, ich mache das noch schnell fertig, ich schreibe das noch schnell fertig, obwohl wir merken, dass schon der Nacken wehtut, der Rücken wehtut und wir eigentlich wissen, wir müssten eine Pause machen und uns mal ein bisschen bewegen. Ich habe irgendwann angefangen, immer, also wir haben eine Zeit lang in Bayern neben der Kirche gewohnt und da kamen immer die Kirchenglocken. Dann haben wir im Zentrum, im buddhistischen Zentrum gesagt, immer wenn wir die Kirchenglocken läuten hören, eine Minute mindestens Pause, stehen bleiben oder aufstehen oder was man halt gerade, nur natürlich nicht während der Meditation, das ist klar. Aber im Alltag, das war unglaublich hilfreich. Ja, das ist hilfreich.
Ja, da du eben gerade auch den Alltag erwähnst, kannst du dazu noch was sagen, weil Achtsamkeit halten ja viele Leute immer so, das wäre eine Meditation oder im Buddhismus vielleicht ein bisschen verkürzt, Meditation Vipassana, das ist Achtsamkeit. Aber richtig, richtig aktuell wird das Thema ja, wie du das auch sagst, im Alltag, wenn wir so auf Autopilot vor uns hin tun. Mir ist es hier aufgefallen, wie ich hergefahren bin und ja durch dieses schöne Brandenburger Land gefahren bin, dass ich eine längere Zeit wirklich auf Autopilot gefahren bin, bis ich dann wieder bewusst war, oh Mann, hier ist es ja total schön, schau dir mal die Bäume an, schau dir mal den See an, schau dir mal das schöne Land an. Ja, wie kannst du da vielleicht noch Hilfestellung geben, wie wir denn im Alltag da uns besser ausrichten können?
Also ich glaube, ohne eine regelmäßige, systematische Übung im Sitzen, aber auch im Gehen, klappt der Transfer in den Alltag nicht. Und manche Leute, das ist wieder so eine Falle im Westen, ich übe Achtsamkeit im Alltag, ich brauche nicht zu sitzen. Also ich kläre in meinen Kursen immer wieder, was ist für dich der einfachste Zugang zum regelmäßig Üben? Wenn es Gehmeditation ist, weil du sagst, ich bin ein unruhiger Mensch, ich kann nicht ruhig sitzen, dann mach Gehmeditation. Das kann man in einer Wohnung machen, selbst in einer kleinen Wohnung kann man 5 Schritte in die eine Richtung und dann wieder sich umdrehen in die andere oder wenn man alleine da ist, rückwärts gehen. Das ist auch eine sehr tolle Gehmeditation, weil man aufmerksamer ist. So zum Beispiel, also dann sage ich, dann probiert es wenigstens mal und die Faustregel, ich meine, das steht nirgendwo drin geschrieben in den Lehren, aber versuch mal 10 Minuten. Oder meinetwegen, eine Schülerin von mir sagt immer 7 Minuten. Goldene Zahl, 7, ja, heilige Zahl. Wie auch immer, ich sage, probiert es einfach mal mit 10 Minuten. 10 Minuten Gehmeditation. Und für uns Unruhegeister ist es günstig, wenn man mit der Zeit lernt, auch mal 10 Minuten still zu sitzen. Weil wir sind ja so oft so unruhig. Das heißt, wir verdecken auch Ängste, Sorgen, Unzufriedenheit, Unklarheit mit Bewegung. Also wir agieren ganz viel auch über Bewegung aus, aber wir wollen nicht hingucken. Wir wollen das nicht spüren. Und wenn man sitzt, das habe ich am Anfang auch als anstrengend erlebt, ja, nicht nur der Körper, selbst wenn der Körper gut mitmacht und ich kann dann 10 Minuten auf dem Stuhl, ich sage auch, ihr dürft auf dem Stuhl sitzen, ist überhaupt kein Problem, sodass er halt aufrecht sitzt, stabil und einigermaßen entspannt. Aber dann kommen halt manchmal Körperspannungen deutlicher zum Ausdruck oder man spürt sie mehr oder Unruhe oder Sorgen oder sowas. Also man braucht als erstes eine regelmäßige Übung und sei sie noch so kurz. Und ich habe von einer Kollegin gelernt, die hat gesagt, ich sage nicht mehr tägliche Übung, weil das die Leute unter Druck setzt. Ich sage regelmäßig üben. Und das habe ich mir, das habe ich übernommen. Da hat mir dann auch irgendwann eine Schülerin, die Therapeutin ist, gesagt, du, seit ich mir nur noch vornehme, häufiger als nicht zu üben, übe ich regelmäßig. Denn wenn ich nur noch 2-mal die Woche sitze, dann merke ich, ich übe häufiger nicht. Also bin ich in Gefahr, dass ich es verliere, denn wir sind halt auch Gewohnheitsmenschen. Also regelmäßig sitzen und dann sich einen Ablauf im Alltag suchen, den man relativ gerne macht. Und ich weiß, ich habe am Anfang das Kehren der Meditationshalle. Wir haben ja unser Haus, mussten wir im Zentrum schön sauber halten, wir haben uns die Jobs aufgeteilt und ich habe gesagt, ich mache sehr gern die Meditationshalle sauber und das Fegen mit Achtsamkeit. Also irgendeinen Ablauf, manche sagen abwaschen. Thich Nhat Hanh hat jedes Jahr neue Übungen erfunden, wie man Achtsamkeit üben kann. Der Punkt ist, dass viele Leute dann sich zu viel vornehmen und denken, ich muss jetzt immer achtsam sein im Alltag. Aber nee, genau wie beim formellen Sitzen oder Gehen, einen Ablauf, den man häufig, regelmäßig sowieso macht. Gemüse schneiden, sagen manche. Das ist etwas, wo ich, das ist nicht so lang und dann bin ich achtsamer, schneide mir auch nicht mehr in die Finger oder so. Was auch immer. Also sowas. Kehren, putzen. Also es sollte nicht zu viele Blätter beschrieben sein oder so, wenn man also Bücher sortiert, das ist nicht so günstig. Ja, etwas Einfaches. Und ja, manche sagen, wenn ich alleine koche, dann bin ich einfach nur auf das ausgerichtet, was ich mache. Und ich denke, früher haben Hobbys eine unglaublich heilsame Funktion gehabt. Also ich habe noch Männer kennengelernt, die aus Streichhölzchen Schiffe gebaut haben. So Sachen. Und das waren halt Handwerker und die hatten einfach ein sonniges Gemüt. Da hat man gemerkt oder Fotos selber entwickelt oder so Sachen. Ja? Und alle Leute, die einen Garten haben, die das nicht zu stressig machen, die sagen, ich bin wie erholt nach einer Stunde im Garten. Also ein Ablauf im Alltag. Und dann strahlt das aus. Nicht so sehr planen und jetzt muss ich das noch achtsam machen und das achtsam machen und das achtsam machen, sondern wenn ich das bei einer Sache wie gelernt habe, dann strahlt es aus. Dann mache ich vielleicht auch, putze ich das Auto mit mehr Ruhe oder wasche ich das Gemüse oder was auch immer. So in die Richtung. Macht das Sinn?
Das macht völligen Sinn, ja. Und ich glaube, richtig verstanden habe, es hat auch etwas damit, auch etwas mit Geduld zu tun, mit sich selbst, oder? Ich fand den einen Satz von Jon Kabat-Zinn, der tröstet mich immer, wenn er sagt, der Moment, in dem du erkennst, dass du unachtsam bist, ist der größte Moment der Achtsamkeit.
Genau.
Und, ne, darum, glaube ich, geht es ja auch immer wieder, mal innezuhalten und zu sehen, ups.
Also ich denke, das ist, wenn man das mal kapiert, ich bin auch froh, dass meine Lehrer das mir auch gesagt haben. Die haben gesagt, in dem Moment, wo du merkst, ich träume bei der Meditation, in dem Moment bist du wach, weil du bemerkst es ja. Also in dem Sinne ist dieses Bemerken können eine unglaubliche Fähigkeit, die haben wir nicht im Griff. Also natürlich kann ich, wenn ich im Alltag mit einem neuen scharfen Messer Gemüse schneide, kann ich bewusst aufmerksam sein, ja, ist klar, weil ich Angst habe, mich zu verletzen, das ist schon klar, aber ganz oft, ich habe es nicht im Griff. Manchmal merke ich es dann, wenn ich spazieren gehe, ich merke doch nicht jeden Baum. Und dann fragt mich jemand, hast du vorher diesen schönen Baumstumpf gesehen? Sag ich, was, wie? Da haben wir uns doch gerade unterhalten, ich habe nichts gesehen. Ja, ja. Also in dem Sinne, bemerken ist ein Geschenk. Erinnern, was hilft, ist ein Geschenk. Ja, also weil ich kann ja Erinnerungen nicht erzwingen. Merkt man, wenn man ein Wort vergessen hat oder einen Namen und sich versucht zu erinnern, bewusst. Das funktioniert ja meistens nicht. Da ist besser, man redet über was anderes, man macht was anderes, da fällt einem der Name ein. Ja, so, also das ist auch eine tolle Erfahrung beim Üben, dass man merkt, ich muss mich gar nicht so anstrengen. Bemerken geschieht von alleine. Und da hilft natürlich deswegen auch Sitzen, eine gute Körperhaltung, die stabil, aufrecht und einigermaßen entspannt ist, wo man nicht dauernd rumzappelt. Denn durch Rumzappeln blockiert man wieder Wahrnehmung. Ja, also in dem Sinne, das stille Sitzen fördert, wenn man es kann, also wenn man es nicht verkrampft macht, fördert oder öffnet den Raum, dass man bemerken kann, was geschieht. Und wenn man das mal kapiert, finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, den der John da immer bemerkt. Und das ist Tradition. Sie sagen, wenn du was bemerkst, freu dich. Selbst Lama Yeshe hat mal gesagt, und wenn du merkst, dass du eifersüchtig bist, dann klopf dich auf die Schulter und sag, prima, du hast es gemerkt. Also nicht toll, dass das Gefühl da ist, aber... Ja, vielleicht noch was zu den vier Grundlagen der Achtsamkeit oder hast du noch eine andere Frage?
Sehr gerne zu den vier Grundlagen und doch, du wirst ja nachher auch natürlich eine Achtsamkeitsmeditation uns anleiten. Ich glaube, was die Leute schon interessiert und was mich jetzt auch im buddhistischen Kontext interessiert, weil wir haben ja die Möglichkeit, unsere Achtsamkeit in der Meditation auf verschiedene Bereiche zu lenken. Gibt es jetzt aus deiner Sicht eine Reihenfolge, die sich als zielführend erwiesen hat, also erstmal den Körper wahrnehmen und dann? Oder in welcher Reihenfolge würdest du jetzt und das wirst du nachher vielleicht auch machen, würdest du denn anleiten, wenn du eine Achtsamkeitsmeditation anleitest? Oder wenn jemand es für sich hinsetzt und sagt, jetzt mache ich mal eine Achtsamkeitsmeditation, was würdest du da empfehlen?
Also meine Erfahrung ist, man muss da schon genau gucken, was für ein Typ man ist. Also für mich war Gehmeditation, das haben die Tibeter eh nicht gelehrt, das habe ich erst in meinen Vipassana-Kursen sozusagen gelernt und im Zen. Die mussten so viel laufen in Tibet, um ihre Wasser und ihr Holz und was weiß ich zu besorgen. Die haben keine Achtsamkeit aufs Gehen, fanden die, war nicht der Punkt. Atemmeditation hat bei mir auch nicht funktioniert am Anfang, weil ich es langweilig fand. Aber ich fand die Mischung, die die Lamas vorgeschlagen hat, nach ein bisschen Atemmeditation, ist ja auch körperlich, weil das ist so einfach, also im Sinne technisch einfach, einfach nur auf das Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Die Tibeter betonen sehr, nicht den Atemrhythmus verändern, sondern natürlich atmen. Allerdings haben sie gesagt, meistens zähl auf 21. 21 Atemzüge, das reicht dann. Und dann mach eine analytische Meditation umgehen mit Gefühlen, also praktisch der zweite Bereich der Achtsamkeit. Wie reagierst du auf angenehme Gefühle? Wie reagierst du auf unangenehme Gefühle? Wie reagierst du, wenn was neutral ist? Und das fand ich also kognitiv anregend. Ich hatte ja auch Therapieerfahrung. Also ich fand es wie eine meditative Selbsttherapie mitzukriegen, wie ich eigentlich umgehe mit Erfahrungen, angenehm, unangenehm, neutral. Und der dritte Bereich, diese Grundstimmungen, das fand ich auch großartig, also die Unterscheidung nochmal, wie gehe ich konkret situativ um mit dem unangenehmen Gefühl oder mit dem angenehmen und was für ein Typ bin ich? Bin ich ein Sorgentyp? Bin ich ein Giertyp? Bin ich ein Hasstyp oder Abwehrtyp? Ja, bin ich träge? Das fand ich auch hilfreich, also auch da so ein bisschen Selbsterkenntnis. Also für mich war das die Atemmeditation als kleiner 5 Minuten, 3 Minuten Einstieg sehr hilfreich und dann der zweite und dritte Bereich der Achtsamkeit, weil ich spannend fand, wie reagiere ich? Ich reagiere den ganzen Tag auf meine Erfahrungen und das ist völlig eingefahren. Ich merke das gar nicht. Ich denk dann immer, natürlich tun wir alle, der Kaffee schmeckt halt nicht. Ja, meiner Nachbarin schmeckt er. Also muss es irgendwie auch mit mir zu tun. Es ist nicht objektiv der Kaffee schlecht, sondern die Mischung ist halt für die gut und für mich nicht. Also Abwehr oder bin ich einfach freundlich und sage, bringen Sie mir noch ein bisschen Wasser oder noch ein bisschen Milch. Also wie gehe ich damit um? Das hat mich am Anfang sehr fasziniert und natürlich auch, aber das war schwerer, die Gedanken mitzukriegen, weil die habe ich erst mitgekriegt, nachdem ich 5 Minuten in irgendeiner Geschichte verwickelt war. Also das war wieder anspruchsvoll. Das heißt, ich stelle das vor in meinen Kursen und in Einzelgesprächen und dann sage ich, probier doch einfach mal aus, was passt für dich. Und viele sagen inzwischen Gehmeditation. Also für viele Menschen ist Gehmeditation der Einstieg ins regelmäßige Üben, weil sie unruhig sind. Also finde ich schon sehr individuell. Ja, und ich finde auch wirklich gut, dass die Lamas, die ich kennengelernt habe, immer gesagt haben, nutz die Übungen, um rauszufinden, wie du tickst. Ja, und dann tu das, also bemerken, was geschieht, erinnern, was hilft. Und wenn du ein paar Erfahrungen mit Übungen gemacht hast, dann machst du halt die hilft. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mir auch Gebete helfen oder Mantras, wenn ich unruhig bin, und das habe ich dann im Alltag ganz oft gemerkt, dass ich plötzlich registriere, dass das Mantra von Tara in mir singt. Da denke ich, hä, warum denn das jetzt? Bin doch an der U-Bahn und warte auf einen Anschluss oder so. Und dann erst merke ich, dass mich was irritiert hat. Also das Mantra ist wie so ein Schutz. Das Wort Beruhigung, beruhigen, beruhigen. Die nennen es auch manchmal die freudvolle Mantra-Rüstung. Ja, als Bild. Ja, und dann merke ich, dass mich irgendwie 2 aggressive Jungs irritiert haben oder es kam eine Durchsage, der Zug hat Verspätung oder irgend sowas, dass ich denke, oh, hoffentlich kriege ich noch die Bahn. Ja, gibt es noch eine Frage von deiner Seite?
Ja, ich fand das jetzt alles sehr inspirierend und sehr hilfreich. Ich würde es fast an dich zurückgeben, ob du noch etwas dazu sagen möchtest und würde mich dann sehr auf eine geführte Achtsamkeitsmeditation freuen.
Das machen wir. Ich sage vielleicht noch einen Punkt zu dem vierten Bereich der Achtsamkeit. Ich habe gesagt, Sinneswahrnehmungen oder körperliche Empfindungen. Da kann man ja auch mal nur aufs Sehen achten. Mal 5 Minuten einfach gucken, was nehme ich eigentlich wahr. Nehme ich ein Baum wahr oder nehme ich Farben wahr? Ich nehme Farben und Formen wahr und dann gebe ich dem einen Begriff aus Erfahrung heraus. Natürlich so was Dunkles und dann dahinter heller und das ist ein Baum. Oder was anderes ist dunkel und hell, das ist aber ein Stuhl und so weiter. Also das ist interessant, da kann man da mal nach einzelnen Sinnen gehen. Grundgefühle und reaktive Emotionen habe ich besprochen. Da kann man auch das Positive üben. Also man kann auch üben, wenn man was Schönes erlebt, mögen alle das jetzt erleben. Wenn man was Unangenehmes erlebt, ein unangenehmes Gefühl, das wäre ein heilsames Umgehen, wäre, mögen alle frei sein von diesem unangenehmen Gefühl. sowas. Ja, also kann man üben. Dann die Grundstimmung, da haben wir, das kann man einfach versuchen zu bemerken und ja, zu sehen, das ist die Brille, die ich trage im Leben. Es gibt halt unterschiedliche Menschen. Und das Vierte, das ist nicht nur das Bemerken der Gedanken in der Meditation, was da betont wird, das ist ein Aspekt, aber auch das sich beschäftigen mit den Inhalten der Lehren. Das ist auch der vierte Bereich der Achtsamkeit, dass man gezielt sich bestimmte Lehrinhalte vergegenwärtigt, vielleicht was dazu liest, versucht natürlich zu begreifen, was es ist, aber immer mit der Betonung, das sind Hilfsmittel. Es geht nicht darum, eine Enzyklopädie buddhistischer Listen auswendig zu lernen, sondern alle diese Listen, ich meine, kommt aus der mündlichen Tradition, eine Fünferliste kann man sich leicht merken oder eine Dreierliste, weil 1, 2, 3, dann kann man überlegen, was gehört noch dazu? 1, 2, 3, 4, ah ja, drei Daseinsmerkmale, Gier, Hass und Verblendung. Nee, wie war das? Nee, das war was anderes. Das waren die Verblendungen. Ah nee, was waren die drei Daseinsmerkmale? Ah ja, Leiden, Unbeständigkeit, Unkontrollierbarkeit, nicht ich. Okay, was waren die vier Siegel? Also es ist gut, dass man das auswendig weiß. Und wenn man damit vertraut ist, guckt man mit diesem Blick in die Welt. Dann gehe ich durch den Garten und sehe überall die drei Daseinsmerkmale. Jetzt nicht als kognitive Information, sondern stimmt, der Baum ist ganz schön alt geworden. Ja? Die Rinde ist ganz schön rissig jetzt, was auch immer. Okay, das erstmal. Gut, dann sind wir am Ende mit den Überlegungen dazu.
Und dann werden wir eine schöne Meditation dazu hören.
Genau. Ja, und dann machen wir eine geführte Achtsamkeitsmeditation und es gibt natürlich unendlich viele Varianten, wie man das machen kann. Ich werde eine vorstellen, die ich über Jack Kornfield von einer thailändischen Meditationslehrerin gelernt habe, von Achanayip, wie man in einer einfachen Achtsamkeitspraxis die drei Daseinsmerkmale erkennen kann. Das war eine Nicht-Ordinierte, die war Professorin an der Uni und hat erst mit 40 angefangen zu meditieren und war sehr engagiert, das den Menschen nahe zu bringen, dass sie anfangen zu üben. Ich schätze sie sehr. Ja, zunächst schauen wir, wie wir sitzen, spüren wir, wie wir sitzen, auf dem Stuhl, auf dem Boden, wie auch immer. Stabil, denn das fördert Vertrauen. Aufrecht, das fördert die Wachheit und so entspannt, wie das in der Verfassung geht, das fördert tiefe Einsicht. Könnt die Haltung nochmal verändern und wenn sie für jetzt angemessen ist, bewegen wir uns nicht mehr, bleiben einfach still sitzen. Und lassen einige Momente die Gedanken frei schweifen. Und dann richten wir so etwa 20%, 10% der Aufmerksamkeit auf den natürlichen Atemrhythmus. Und wir können beim Aus- und Einatmen das begleiten, entweder mit den Worten Aus und Ein oder mit Ja, Danke im Rhythmus des Atems. Eine Variante, wenn wir eher müde sind, achten wir ein bisschen mehr aufs Einatmen und beim Ausatmen lassen wir die Aufmerksamkeit sein, lassen sie los. Achten einfach aufs Einatmen und entspannen uns beim Ausatmen. Wenn wir eher unter Druck stehen, angespannt sind, dann achten wir mehr aufs Ausatmen und lockern die Aufmerksamkeit beim Einatmen. Und der Atemrhythmus, der natürliche, bleibt unser Geländer. Aber wir spüren vielleicht jetzt auch unseren Körper. Vielleicht gibt es bestimmte Stellen im Nacken, in den Schultern, im Becken, die besonders deutlich zu spüren sind. Wo spüren wir unseren Körper jetzt? Deutlicher. Wenn wir Spannungen spüren oder vielleicht sogar einen kleinen Schmerz, ist eine Empfehlung mit dem Ausatmen. Den Schmerz loszulassen, die Spannung. Oder einfacher gesagt, beim Atmen einfach aus und vielleicht lockert sich die Spannung. Falls irgendwo ein etwas unangenehmer Druck, eine Spannung da ist, nehmen wir die zur Kenntnis. Freundlich, aufmerksam. Bleiben, still, sitzen. Schmerz kommt vor, ja. Weil wir es hilfreich finden, weil der Schmerz ein bisschen stärker ist, können wir uns leise, langsam, klein bisschen bewegen, vielleicht die Schultern mal kurz hochziehen, wieder fallen lassen oder die Sitzhaltung ein kleines bisschen ändern. Und wir gehen wieder zurück zum natürlichen Atemrhythmus mit 10-20% der Aufmerksamkeit. Vielleicht mehr beim Ausatmen bleiben. Vielleicht lockert sich der Schmerz beim Ausatmen. Wir können beide Varianten ausprobieren, wenn irgendwo Spannung ist, kleiner Schmerz, Druck, ein bisschen unangenehm. Einfach sitzen bleiben, nicht bewegen für ein paar Momente. Und dann kleine Bewegung, kleine Veränderung der Haltung, wenn uns das hilfreich erscheint. Vielleicht dämmert uns jetzt eine Einsicht bei dieser stillen Sitzmeditation mit dem natürlichen Atemrhythmus. Eine Einsicht, auch wenn wir sehr erfahren sind mit Meditation. Auch wenn wir ganz wenig Erfahrung haben. Kleine Schmerzen kommen vor. Warum? Weil sich die Bedingungen im Körper immer wieder ändern. Unbeständigkeit. Und das dritte Daseinsmerkmal, was wir auch tun, es gibt keine Dauerlösung. Wir bekommen die Körperempfindungen nicht völlig in den Griff, weil es keine Instanz gibt, der sie gehören. Sie geschehen. Empfindungen, Gefühle, reaktive Emotionen geschehen, weil sich alles immer wieder wandelt. Und wir die vielen Bedingungen nie völlig in den Griff bekommen. Und jetzt bringen wir die kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir aufgefallen? Und wir warten freundlich, was da auftaucht, vielleicht ein Bild, ein Satz, ein Wort. Das lassen wir einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss teilen wir die Erfahrung mit anderen. Wir erinnern uns, dass alles, was wir erleben, Auswirkungen hat auf andere. Direkt und indirekt. Zunächst in eigenen Worten. Und ein Vorschlag. Mögen wir alle die drei Daseinsmerkmale Leiden, Unbeständigkeit, Unkontrollierbarkeit bemerken und erinnern, das Ende des Haderns bringt Frieden. Mögen alle Wesen glücklich sein.